Mit der heutigen Predigt wird sich etwas grundlegend ändern, wenn ich zukünftig predigen werde. Wie es vielleicht gewisse von euch schon gemerkt haben, erwarten meine Frau und ich ein Kind. Es ist für uns sehr ein freudiges Ereignis und ich werde wohl oder übel in Zukunft zu den Pastoren gehören, die auch nur noch aus einem Bereich von ihrem Leben ein Beispiel bringen können. Und ich hoffe, dass ihr mir das für die nächsten 100 Predigten verzeihen könnt. Ich will heute, dann geht ihr mit anfangen. Obwohl das Kind noch gar nicht da ist, genau. Ja, der Geburtstermin von unserem Sohn ist Mitte Juni. Und wir, also besser gesagt meine Frau, muss ich sagen, ist schon sehr fest dran, Vorbereitungen zu treffen. Verschiedene Sachen einzukaufen, verschiedene Möbel neu zu suchen zu tun, einen Wickeltisch, irgendwie etwas, wo das Baby schlafen kann, irgendwo, wo man es im Wohnzimmer haben kann, Kleider am Organisieren. Sie ist sehr eifrig auf Tutti und Ricardo so unterwegs, um Sachen zusammensuchen. Wir tun jetzt diese Woche zwei Wänden neue Farbe dran, damit es ein bisschen kindlicher, ein bisschen besser aussieht. Ja, wir sind voll beschäftigt mit dem, obwohl das Kind noch gar nicht da ist. Etwas vom Herausforderndsten, was uns im Moment auch noch am meisten beschäftigt, wo ich nie denke, dass es so viel schwierig ist, ist, einen Namen zu finden. Bis jetzt habe ich eher mit meinen zwei Schwestern ein bisschen überlegen, wie jetzt unsere Katzen sollen heissen. Aber ein Name für ein Kind ist schon noch ein bisschen eine andere Kategorie, finde ich. Ja, weil irgendwo ein Name hat das Kind das Leben lang. So werdet ihr das Kind auch kennen. Andere Leute werden das Kind so kennenlernen. Und es ist doch wichtig, dass der Name schön ist, dass er gut ist. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, ist es uns auch wichtig, nicht einen 0815 Namen zu haben. Das will eigentlich niemand, oder? Es muss ein schöner Name sein. Auch ein bisschen aussergewöhnlich. Und gleichzeitig sollte es vielleicht auch ein Name sein, der gut wäre, wenn Grosseltern einen fehlerfrei aussprechen können. Am Anfang haben wir sehr viele Ideen gehabt und wir merken, wie es langsam eingrenzt und ja, wie wir langsam dazukommen, dass wir wirklich das Gefühl haben, das ist der Name, den wir unserem Kind geben wollen. Und wir haben so herausgefunden, dass uns zwei Sachen wichtig sind, wenn es darum geht, einen Namen für unser Kind zu finden. Auf der einen Seite eben soll er schön tönen, soll er irgendwie passen, auf der anderen Seite soll der Name eine schöne Bedeutung haben. Jeder Name hat irgendwo eine Bedeutung. Und wir finden den Gedanken mega schön, irgendwie können dem Kind einen Namen zu geben, der Bedeutung hat und vielleicht dem Kind etwas mit auf den Weg zu geben. In der Bibel ist es so, dass Namen eine tiefergehende Bedeutung haben. Sie sagen etwas über eine Person, einen Ort oder einen Gegenstand aus. Ein Name ist im hebräischen Denken oder in der Bibel nicht nur ein Etikett für irgendetwas, sondern es weist immer auch gut auf den Inhalt darauf her. In diesem Jahr beschäftigen wir uns in Setakille mit dem Thema Kreation, Hoffnung und Verantwortung. Bis jetzt haben wir uns sehr stark mit Gott, seiner guten Schöpfung, befasst. Gott tritt dabei als Heiliger Geist, als Jesus, aber auch als Vater auf. Wir haben schon gehört, in der vorherigen Predigt ist es um den Heiligen Geist und um Jesus gegangen und heute soll es um den Vater von Schöpfung gehen. Es soll um den gehen, wo in der Bibel steht, ganz am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir wollen uns fragen, wer der Gott ist und was sein hebräischer Name uns kann sagen kann, was wir von dieser Bedeutung mitnehmen können, dass wir vielleicht den Vater auch besser verstehen können. Der Name von Gott. Jeder Name hat seine feste Berechtigung im hebräischen Denken, wo es eben beim Namen nicht nur um eine Adressierung geht. Wegen dem ist auch kein Name in der Bibel zufällig gewählt. So sehen wir schon ganz am Anfang in der Schöpfung zum Beispiel, dass der Name vom ersten Mensch Bedeutung ist zweiteilig. Der erste Mensch heisst Adam. Adam ist einfach der Eigenname von dem, aber gleichzeitig bedeutet Adam auch einfach Mensch. Auf der anderen Seite haben wir die Eva. Eva bedeutet die Leben Schenkende. Also ihre Aufgabe ist irgendwo schon in diesem Namen in bei Eva. Also es ist die Leben wird geschenken. Und in Schöpfung, in Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1 bis 3, wird Gott mit zwei hebräischen Wörtern beschrieben. Zum einen ist das ganz am Anfang, vor allem in 1. Mose 1, Elohim. Und im 1. Mose 2 kommt dort Elohim plus noch ein anderes Wort, zwar J-H-W-H. Beide Namen bedeuten Gott, aber legen irgendwo einen anderen Schwerpunkt. Elohim, das ist spannend an dem, ist eigentlich ein Plural, ist eine Mehrzahl, wird zum Teil auch gebraucht für andere Götter, aber wenn Elohim steht und Gott gemeint ist von der Bibel, dann wird sie Singular übersetzt. Man redet von einem Pluralis Majestatis. Also es steht zwar Mehrzahl drin, aber man übersetzt mit Einzahl. Und es gibt verschiedene Theorien, wieso das so ist. Und eine Theorie, die eigentlich schon ziemlich am Anfang von Kirche vertreten wurde, finde ich eine der schönsten. Und die sagt, in dem Pluralis Majestatis, in dieser Mehrzahl ist angedeutet, dass Gott aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Und das andere Wort, das ich gesagt habe, vielleicht eben nur ein paar Buchstaben, J-H-W-H, das steht viel mehr für einen Vater. Und das ist immer dann, wenn Übersetzungen von Herr gedreht ist, zum Teil sogar in Grossbuchstaben Herr, dann ist das der Hintergrund. Es ist auch viel die geläufige Bezeichnung, das J-H-W-H. Es kommt über 6700 Mal im Alten Testament vor. Elohim nur auf knapp 2500. Und heute möchte ich vor allem den Fokus legen auf das J-H-W-H, auf den Gottesnamen. Und besonders an diesem Namen, und wegen dem sage ich eigentlich auch immer, die vier Buchstaben ist, dass wir eigentlich die ursprüngliche Aussprache gar nicht kennen. Das liegt im Dunkeln. Der Name war nämlich für die Juden so heilig, der Gottesname, dass sie ihn nicht ausgesprochen haben. Sie haben ihn nicht ins Maul genommen. Und heute wird häufig, einmal geschrieben wird, von dem J-H-W-H geschrieben. Und das hat seinen Ursprung in der hebräischen Schrift. Die hebräische Schrift ist eine Konsonantenschrift. Die kennt eigentlich keine Vokale. Und das ist für Muttersprachler extrem einfach. Zum Beispiel für die von uns, die Deutsch als Muttersprache haben. Wenn ich euch einen Brief schreiben würde oder die Predigausschrift würde schreiben ohne Vokal, dann würdet ihr das verstehen. Die Schwierigkeit ist, dass die die Muttersprache nicht Deutsch haben, die kommen vom Kontext her nicht drauf, was es bedeutet. Der Vorteil ist natürlich, wenn man auf die Vokale verzichtet, dass der Text viel kürzer wird, viel einprägsamer und vor allem viel platzsparender. Vor allem, wenn man denkt, dass alles von Hand geschrieben werden müsste. Es hat sich aber irgendwann ein Problem gestellt, und zwar am 7. Jahrhundert nach Christus sind die Juden überall verteilt und die haben gleich noch das Alte Testament gelesen. Und dann hat man das Problem gehabt, dass auf einmal die Juden nicht mehr unbedingt Hebräisch können. Also ist eine Gruppe von jüdischen Gelehrten drauf gekommen, die Masoreten, sagt man denen, dass sie Vokale dazu tun, damit auch Leute, die nicht muttersprachlich Hebräisch sind, das verstehen. Und hier zeigt sich wieder etwas Besonderes, was mich auch ein bisschen fasziniert, an dem Denken, an dem Umgang von den Juden oder mit der Heiligen Schrift. Für sie war der Text so heilig, dass sie nicht einfach die Vokale dazwischen schreiben konnten, sondern sie haben sie dazu geschrieben, dass die Konsonanten immer noch in der Mitte sind und die Vokale sind irgendwo verteilt. Und hier kommt jetzt einfach ein bisschen die Knacknuss, wenn es darum geht, um den Eigennamen von Gott. Sie haben bei dem Gottesnamen J-H-W-H haben sie auch Vokal hergeschrieben. Aber weil der Gottesname so heilig ist und sie ihn nicht haben wollen, falsch aussprechen oder missbrauchen, haben sie anstatt, wo das J-H-W-H geschrieben ist, haben sie immer Adonai gelesen. Und so ist es dann gekommen, dass man eigentlich eben gar nicht weiss, wie der Gottesname ursprünglich getönt hat. Gewisse Indizien, die für mich am einleuchtendsten tönen, gehen davon aus, dass es als Jahwe ausgesprochen wird. Als Jahwe. Und mich fasziniert es irgendwo, und es war auch ein bisschen die Schwierigkeit bei Vorbereitung, wo ich gemerkt habe, hey, man weiss gar nicht eigentlich, wo der Gottesname herkommt oder wie der tönt. Und mich fasziniert es, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der immer alles möchte wissen. Ich möchte wissen, wieso doch das so ist. Aber irgendwo komme ich beim Vater, bei Schöpfung, an einen Punkt, wo ich nicht weiter zurück kann. Irgendwann steht, stehen wir wieder am Anfang, wo es einfach heisst, am Anfang schuf Gott. Es fällt mit ihm an, aber nicht bei ihm. Und ihm als Schöpfer von Erde gebührt dementsprechend eine Hochachtung, weil wir irgendwo nur einen Teil von dem wahrnehmen können. Ja, die Bedeutung des Namens lässt sich leider nicht so genau bestimmen. Aber es lässt sich sagen, wer der Gott ist. Weil Jahwe hat sich selber offenbart. Das erste Buch der Bibel beschreibt zum einen den Anfang mit den Menschen, eben die Schöpfungsgeschichte, dann, wie die ersten Menschen gelebt haben. Und wir sehen, wie es immer eine Abwärtsspirale gegeben hat. Schlussendlich, im zweiten Teil kann man sagen, vom ersten Buch Mose, ab Kapitel 12, hat sich Gott einen Mann ausgesucht, der Abraham, und hat sich diesen Mann ausgesucht und mit dem eine Geschichte geschrieben. Sein Volk auserwählt, waren die Israeliten gewesen. Die Israeliten haben sehr bewegte Geschichte und sind irgendeinmal Mal nach Ägypten gekommen. Sie waren in Ägypten gewesen, und dort sind sie weitergewachsen. Der Pharao hat Angst gehabt vor den Israeliten und hat sie versklavt. Die Israeliten haben sehr darunter gelitten, zu Gott geschrien. Gott hat ihnen jemanden geschickt, um sie zu befreien, der Mose. Mose hatte eine Gottesbegegnung in der Wüste gehabt und hat den Auftrag bekommen, nach Ägypten zu gehen und die Israeliten zu befreien. Und er hat gefragt, hey, wenn sie diese fragen, wer mir geschickt hat, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, wer mir geschickt hat? Und Gott hat ihm Folgendes gesagt. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Die Lutherbibel übersetzt hier mit, ich werde sein, der ich sein werde. Also Gott ist immer der, wo er ist. Der Zeit durch verändert er sich nicht. Er bleibt der, wo er ist, weil er ist sie, ist der Inbegriff vom Sein. Er ist sie im wahrsten Sinn vom Wort. Alles, was existiert, hat irgendwo in ihm seine drei Angelpunkte. Außerhalb von ihm gibt es kein Sein, keine Existenz. Durch sein Wort hat Gott alles ins Da-Sein gerufen. Weil eben alles seine Existenz, die ganze Existenz in Gott seiner Existenz der Ankerpunkt hat. Ja, wenn es darum geht, vielleicht Gott dann noch versuchen zu erfassen, wer er ist, dann muss man immer wieder sagen, dass wir eigentlich nicht alles können begreifen können, dass wir nur einen Teilaspekt irgendwo einordnen können. Und mich fasziniert, was der Augustinus von Hippo, ein Kirchenvater, der ganz im 4. Jahrhundert von Christus gelebt hat, mal gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du es begriffen hast, dann ist es nicht Gott. Wie schnell hat man vielleicht das Gefühl, jetzt hat man begriffen, wie Gott funktioniert. Jetzt weiss man bis auf das Letzte, wer er ist, wie er ist. Und er sagt, hey, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht Gott. Es zeigt, wie viel grösser das der Gott ist, weil er eben sie wirklich in sich ist. Er ist die Existenz in sich. Ja, vielen Menschen fällt es schwer, vielleicht auch in diesem aufgeklärten Zeitalter, nach wie vor an einen Gott zu glauben. Oder vielleicht auch überhaupt daran zu glauben, dass irgendjemand, ein Gott, die Welt geschaffen hat. Aber das Jahresthema, immer noch Kreation, Schöpfung, irgendwo schwierig ist, zum Einordnen. Es hat im Mittelalter ein Theologe, der Thomas von Aquin, der hat Gottesbeweise entwickelt. Der hat überlegt, hey, gibt es irgendwie Sachen, die ich um mich um wahrnehme, mit denen ich irgendwie kann beweisen oder belegen oder aufzeigen, dass es einen Gott gibt. Und vorabgeschickt ist wichtig an diesen Gottesbeweisen, die beweisen nicht der Gott vor der Bibel. Sie beweisen nicht, dass ich bin. Aber sie legen nach, dass es außerhalb etwas muss geben, wo außerhalb von dieser Zeit und diesem Raum liegt. Und wenn man die Bibel liest, komme ich zum Beispiel näher zum Rückschluss, dass das muss Gott sein. Aber der Beweis selber legt einfach nur nach, dass es etwas muss geben, wo außerhalb von dem steht. Und einer von diesen Beweisen ist der Kausalitätsbeweis. Der sagt, dass es in der Welt überall immer eine Ursache gibt und eine Wirkung. Es gibt keine Wirkung, die keine Ursache hat. Und eine Auswirkung hat immer oder kann wieder zu einer Ursache von etwas anderem werden. Also, wenn irgendwo eine Tür zugeschlagen wird, ist es entweder der Wind oder vielleicht ein Kind, das im Täupeln ist. Es gibt immer eine Ursache, wieso etwas passiert. Und auf die Schöpfung bezogen kann man auch sagen, dass, wenn man den Schöpfungsbericht liest, dass es irgendwie eine Ursache gibt, wo vielleicht wieder eine Wirkung hatte, und die Wirkung hat wieder eine Ursache, ist wieder eine Ursache für etwas anderes. Man kann zurückgehen und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man muss sagen, am Anfang war Gott, der Vater von Schöpfung, der die erste Wirkursache war, die am Anfang war, wo alles hat angefangen bei ihm. Er ist die Existenz, die die Ursache für die Existenz der Erde ist. Dieses, ja, das Ich Bin beansprucht für sich selber, dass er auch der Urheber vom Himmel, von Erde, ja, von allem, was existiert, ist. Und außerdem sagt er auch, er ist nicht einfach ein unter vielen Göttern, sondern er ist der Gott, der für sich beansprucht, dass er existiert. Seine urtümlichste Eigenschaft, das, was Gott ausmacht, so wie er sich in der Bibel zeigt, ist seine Existenz. In Jesaja 45, Vers 18 lesen wir, dies spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Wüste geschaffen hat er sie, sondern zum Bewohnen. Ich bin der Herr, spricht er. Einen anderen gibt es nicht. Als Geschöpf von Gott hat auch unsere Existenz als Menschen ihre Grundlage im Sein von Gott. Du darfst sein, weil er ist. Im Ich Bin und im Namen von Gott, dem Vater, liegt auch eine Verbindung zu seinem Sohn, Jesus Christus. Der Name Jesus bedeutet nämlich auch, Jahwe rettet. Gott rettet. Aber auch im Leben und Handeln von Jesus sehen wir immer wieder eine Verbindung zu Gott, dem Vater. Eine besondere Verbindung zeigt sich in Worten, die Jesus gesagt hat. Er hat jemanden einmal gesagt, ich bin. Und hat das mit verschiedensten Sachen in Verbindung gebracht. Im Johannesevangelium bringt das zum Beispiel in Verbindung mit, ich bin das Brot, ich bin Tür, Hirt, Weg, Weinstock, Licht, Wahrheit, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Durch diese Begriffe nimmt Jesus Bezug auf alttestamentliche Bilder, die dahinter liegen. Und er beansprucht er das, er die Ich Bin-Wort beansprucht er für sich, dass er Gottes Sohn ist, dass er auch Gott ist. Und ich möchte mit euch zwei von diesen Aussagen gerne ein bisschen anschauen. Zum einen ist die Aussage im Johannes 8, Vers 12. Der sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. In 1. Mose 1, 3 hat Gott das Licht geschaffen. Hat das Licht geschaffen für die Welt. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er das Licht ist, und zwar in einem viel umfassenderen Sinn. So wie das Licht uns den Weg weist, sei es künstliches Licht oder das Tageslicht, so hilft uns auch Jesus, uns zurechtfinden. Er weist uns den Weg zu Gott. Und aus seinem Leben können wir sehen und erkennen, wie wir leben sollen. Und wir sehen immer wieder, auch wenn wir im Neuen Testament lesen, wie Leute verändert wurden. Wie Menschen durch Jesus zu Gott kommen. Und für mich zu viel entscheidender Ich Bin-Wort lesen wir Johannes 14, 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nachdem Gott die Erde wunderbar geschaffen hat, hat er die Menschen genommen und in den Garten Eden gestellt. Er hat den Garten extrem schön gemacht. Mit allem, was die Menschen haben, gebraucht zum Leben. Er hat in die Mitte des Gartens zwei Bäume gesetzt. Zum einen den Baum vom Leben, zum anderen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Menschen haben alles dürfen brauchen in diesem Garten, ausser den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von dem haben sie nicht dürfen essen, weil es den Baum innen würde ermöglichen, Gut und Böse zu unterscheiden. Es würde den Menschen die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, was sie für richtig oder falsch würden halten. Ja, die Menschen haben das relativ lang gut gemacht. Wir wissen nicht, wie lange der Zeitraum war, aber sie haben es eine Zeit lang gut gemacht. Sie haben die gute Beziehung zu Gott gepflegt. Gott ist ab und zu vorbeigekommen und sie haben irgendwie Intimität mit ihm gehabt. Sie haben Kontakt mit Gott gehabt. Aber irgendwann hat sie zu fest gelustet. Haben sie zu fest wollen, vielleicht herausfinden, was dort ist. Und sie haben von dieser Frucht gegessen. Und die Konsequenz war, dass sie den Garten haben müssen verlassen mussten. Sie haben den Garten müssen verlassen müssen. Und durch das haben sie sich aus ihrer Beziehung zu Gott rausgenommen. Sie haben ihre Stellung im Garten verloren. Aber was viel entscheidender ist, dass wir Menschen seitdem nicht mehr direkt zu Gott kommen konnten. Ja, Gott hat sogar einen Engel am Eingang vom Garten von Eden gestellt, damit Menschen eben nicht mehr zum anderen Baum kommen können, zum Baum vom Leben. So haben also die Menschen nicht nur den Weg zu Gott abgeschnitten, sondern auch den Weg zum Leben. Und wenn also Jesus dann sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann macht er deutlich, dass eine Beziehung zu Gott, die in die Brüche gegangen ist, nicht nur will wiederherstellen, dass es auch kann wiederherstellen. Er selber ist der Weg, auf dem wir gehen können. Wir müssen nicht allein, sondern wir dürfen uns an ihm haben. Wir müssen, Jesus ist nicht nur die Wahrheit, sondern er ist sie in Person. Und Jesus schenkt auch dir das Leben, indem er sein Leben hergegeben hat, für das steht das Kreuz. Jesus Christus ist sein Vater, Yahweh, interessiert sich für dich. An dem ist Jesus gekommen. Gott will dich, wie du bist, nicht deine religiöse oder irdische Leistungsfähigkeit, sondern dich. Durch das, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nimmt er in Anspruch, dass er sagt, hey, ich bin Gottes Sohn. Und hier stellt sich die Frage an dich, an mich, wie antworten wir? Bist du bereit, vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz bewusst dein Leben in Jesus seine Hände zu legen und ihm zu vertrauen? Ich möchte dir zusprechen, du darfst sein, weil Jesus, weil Gott sein in Person ist. Gott ist sie in Person und bei ihm darfst du so sein, wie du bist. Nachfolger von Jesus feiern regelmässig das Abendmahl. Dabei erinnern wir uns an das, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Es ist Erinnerung daran, dass Jesus Christus eben den Weg zum Vater frei gemacht hat. Es ist Erinnerung daran, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Es ist Erinnerung daran, dass Jesus zwar gestorben ist am Kreuz, aber das Kreuz ist leer. Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Es ist Erinnerung, dass Jesus jedem das Leben anbietet. Der Jesus dürfen wir einfach sein. Vielleicht ist es für dich heute Gelegenheit, für dich persönlich zum Ausdruck zu bringen, dass du dein Leben in Gottes Hände legen willst, wenn du am Abendmahl teilnimmst. Dass du ihm wieder neu vertrauen willst. Es gibt drei Stationen hier im Saal, wo du das Abendmahl kannst entgegennehmen kannst. Hier vorne oder hinten, für Allergiker, hat es hinten Alternativen zum Brot. In dieser Zeit bist du ebenfalls eingeladen, Gebet in Anspruch zu nehmen. Es sind gerne Leute für dich da, die für dich beten, die dir etwas zusprechen, die dir zuhören. Und wie manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, hey, es läuft doch alles rund und ich habe Gebet nicht nötig. Aber wenn es dir gut geht, dann möchte ich dich auch ermutigen, auch dann vielleicht ein Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dir empfehlen, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Das kannst du entweder hier im Saal, hinten bei den Betenden hängen. In Neulandkirche ist es nach dem Gottesdienst. Oder wenn du online zugeschaltet bist, dann kannst du das mit dem Gebetsbutton machen. Wir haben jetzt Einstieg in eine Zeit, wo wir während dem Abendmahl und Gott auch anbeten mit Liedern, den Gott preisen, den Gott ehren. Ja, die Hochachtung vielleicht eben, die den Namen Yahweh ausdrückt, auch zeigen, indem wir ihn anbeten. Weil er es würdig ist, dass wir ihm Lieder singen. Du noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir Merci sagen, dass du dir uns gezeigt hast. Dass du dir Mose gezeigt hast, du offenbart hast und gesagt hast, wer du bist. Dass du gesagt hast, ich bin, der ich bin. Merci vielmal, dass du nicht ein Gott bist, der auf die Distanz geht, sondern in Jesus ganz nachgekommen bist. Merci, dass Jesus den Weg wieder frei gemacht hat zu dir. Indem er auferstanden ist, dass wir wieder den Weg dürfen haben zum Leben, Herr. Herr, ich möchte Merci sagen für das Zeichen vom Abendmahl, das wir dürfen nehmen. Für das Brot, das Zeichen von deinem Lieb, Jesus, das gebrochen ist. Und der Traubensaft als Erinnerung an dein Blut, das du vergossen hast.
Wenn du siehst, was wir brauchen, möchte ich bitten, dass du uns das Gott schenkst. In Jesu Namen. Amen.